Datengeflüster.
Unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Datengeflüster, dem Podcast, wo wir uns mit Daten und alles rund um Daten beschäftigen. Wie speichere ich sie ab, wie greife ich darauf zu und wie mache ich das Ganze sicher? Mein Name ist Christoph Bauer, bin bei der Firma NetApp in Österreich und ich bin Co-Host dieses Podcasts.
Mein Name ist Andreas Pulka, tätig für die Quorum Distribution und ich bin der andere Co-Host unseres gemeinsamen Podcasts Datengeflüster. Wir sind jetzt noch ein bisschen länger in Klagenfurt geblieben, wir haben aber ein bisschen mehr noch zum Reden. Vorstellen tust du dich nicht mehr, wer die Vorstellung vom Alex und von der Anexia hören wir das einfach 10 Tage zurückspielen, also in der ersten Episode. Wir sind noch geblieben, weil du, wie wir uns kennengelernt haben, im Dezember war das, mir an Gedanken mitgegeben hast, wie ihr das Thema Nachhaltigkeit denkt. Wir haben, der Christoph und ich, die letzten 1,5 Jahre uns selbst ein bisschen aus der Netto-Perspektive mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, sind da auch eingetaucht in das Thema, haben mit einer Gläscher gemeinsam durchaus eine ganze Jahreskampagne im Sinne von, wo sind Ressourcen, die man aus IT-Perspektive, ich will nicht sagen verschwenden, aber wir sind Ressourcenverschwender als IT-Betreiber und wir müssen uns einfach alle darüber Gedanken machen. Und der Ping für mich, wie du erzählt hast, ihr macht euch als Cloud-Provider, als Rechenzentrums quasi Provider darüber Gedanken und das wollen wir heute einfach ein bisschen reinnehmen und einmal eure Perspektive da reinbringen. Alex, vielleicht, wenn ihr das Thema Nachhaltigkeit einmal umschmeißt, was pingt da bei dir gleich mal als erstes?
Ja, es ist ein sehr, sehr breit gefächertes Thema natürlich. Also Nachhaltigkeit beginnt ja zum Beispiel auch dabei, dass man halt Ressourcen nicht verschwendet. Ja, es gibt ja diese 4Rs nicht, Reduce, Reuse, Recycle und so weiter und so fort. Ja. Man muss halt natürlich einmal schauen, dass man zuerst einmal versucht, so wenig Ressourcen wie möglich zu verwenden, um zu dem Ziel zu kommen. Also man kennt in der IT das Thema, wir haben ein Schlag der Problem mit Hardware. Ja. Das geht immer. Und man kann aber auch Software effizienter schreiben oder man kann auch Prozesse effizienter gestalten, um schon einmal weniger Ressourcen zu brauchen. Schon einmal super. Was man auch machen kann, ist, man muss sich überlegen, kann ich die Systeme vielleicht so aufsetzen, dass ich sie länger nutzen kann, als beispielsweise vom Hersteller vorgegeben. Also wenn ich jetzt einen Server habe, der noch 5 Jahre abgeschrieben ist, üblicherweise, kann ich den vielleicht ja trotzdem noch für irgendwas verwenden. Vielleicht ist er dann noch gut genug für eine Staging-Umgebung oder für eine Testumgebung. Das heißt, ich reduziere einfach meinen Materialaufwand. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Das nächste, was ich machen kann, ist, abgesehen davon, dass man jetzt quasi momentan alten Raum vergoldet verkaufen kann. Ja. Aber man kann natürlich auch schauen, wie man Hardware generell sinnvoll einsetzt, also für die Zwecke, die man braucht, dass man sie gut auslastet. Also Virtualisierung ist also ein klassisches Thema, das ist heutzutage ein No-Brainer. Ja. Vor 20 Jahren hast du für jeden Anwendungszweck einen eigenen Server gebraucht. Die sind alle irgendwo bei 5% CPU-Auslastung im Durchschnitt rumgedümpelt. Das macht natürlich keinen Sinn, ja, so viel Strom dafür zu verbrauchen. Das heißt, mit der Virtualisierung hat man schon plötzlich einen deutlich höheren Nutzungsgrad gehabt, auch für die Hardware. Und man hat es auch gemerkt, also ich selbst war in einem Projekt bei uns beteiligt, wo wir ein Rechenzentrum, das wir übernommen haben, virtualisiert haben. Da habe ich zum Schluss 3 Racks ausgebaut gehabt und die auf 4 Höheneinheiten zusammengeschrumpft. Also das ist schon heftig, was man da für Effizienzsteigerungen gehabt hat, nur durch diese Technologie-Virtualisierung. Und mit den aktuellen Technologien, die es halt gibt, hat man noch viel mehr Möglichkeiten. Also vor allem, ich rede jetzt einmal vom Thema, also generell zum Ressourceneinsatz, ja, da kann man jetzt mit KI zum Beispiel relativ viel Capacity Management machen. Also man kann auch Ressourcen dann zur Verfügung stellen, wenn sie benötigt werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden, wieder ausschalten. Das ist schon einmal super. Man kann beispielsweise auch mit den NetApp-Technologien sehr viel in Richtung Effizienz machen. Also wie viel Speicherplatz benötige ich überhaupt für etwas? Jede drehende Spindel oder jede SSD kostet Strom. Alles, was ich weniger brauche, ist weniger Strom. Ja. Braucht auch weniger Lüftung, produziert weniger Wärme, braucht deswegen weniger Kühlung. Das ist ja ein Rattenschwanz, der sich dann auch zieht. Ganz abgesehen von den ökonomischen Aspekten, weil natürlich jedes Stück Hardware auch Geld kostet. Ja. Aber am Ende des Tages benötigt die IT Strom. Und das ist halt ein Thema, das wir natürlich jetzt auch uns angeschaut haben. Und gerade während der Corona-Zeit, ihr wisst es sicher alle noch, ist ja der Strompreis massiv nach oben gegangen. Das war halt schon ein Thema, vor allem für die Leute, die halt Großabnehmer sind. Für die Privathaushalte hat es ja dann diese Strompreisbremse gegeben. Und das war schon schwer für die Leute zu verkraften teilweise. Und jetzt überlegt sich einmal, wenn du mehrere Megawatt Strom quasi im Monat abnimmst, ja, dann ist der Kostenfaktor natürlich massiv. Und wir haben ja die Stromkosten auch in unserer Vollkostenkalkulation bei den Produkten drin. Ja, wenn sich jetzt plötzlich das unterste Ding irgendwie vervierfacht, verfünffacht oder teilweise verzehnfacht, ist das ein Problem. Ne? Und das war halt auch der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen noch ein bisschen in eine bessere Planbarkeit kommen in Zukunft. Einerseits, dass wir halt kostenstabil sind und andererseits hat sich so total angeboten, da dann auch gleich ins Thema Nachhaltigkeit bei der Stromerzeugung zu gehen. Und weil das halt auch etwas ist, was bei unseren Kunden immer mehr präsent wird. Also in der letzten Folge schon erwähnt, wir haben Kunden, die sind halt auch börsennotiert, die müssen ESG-Reportings machen. Generell im Rechenzentrumsumfeld ist es halt auch wichtig, heutzutage grünen Strom zu verwenden, unter Anführungszeichen. Ne? Viel grüner als das man produziert aus Wasserkraft und Photovoltaik, so wie wir es größtenteils jetzt, so geht es eigentlich nicht. Ja? Das ist eins von den größeren Projekten, die wir halt in den letzten Jahren gestartet haben. Wenn man mit einem Wasserkraftwerk in Österreich startet, das wir halt uns gekauft haben, 600 Kilowatt Peak quasi die Anlage, und das haben wir jetzt einmal ans Netz genommen und damit einmal versucht, unsere Rechenzentren irgendwie strommäßig quasi zu beliefern. Ja. Das ist eine spannende Herausforderung, weil üblicherweise steht das Rechenzentrum ja nicht neben dem Wasserkraftwerk und einfach so ein Verlängerungskabel drüber schmeißt. Das ist ein ganz spannendes Thema, wie man das macht. Ja. Aber inzwischen sind wir schon bei zwei Wasserkraftwerken und einem großen Photovoltaikpark nur in Österreich. Das heißt, wir produzieren und auf unseren Büroflächen haben wir auch Photovoltaik montiert. Das heißt, in Summe produzieren wir jetzt 2,5 Megawatt Peak schon an eigenem Strom in Österreich.
Ein Schritt zurück. Wie kauft man Wasserkraftwerk? Geht man da zum Bürgermeister und sagt, hey, wie geht das praktisch?
Ja, also de facto gibt es viele Organisationen, die bauen Kraftwerke. Und wenn sie fertig sind, bieten sie die halt dann zum Verkauf an. Also das ist tatsächlich so, wie halt Eigentumswohnanlagen irgendwo gebaut werden. Und wenn sie fertig sind, kannst du irgendwo per Markt dir anschauen, gibt es das auch für Kraftwerke. Und es gibt auch bestehende Kraftwerke quasi, die einfach der Betreiber nicht mehr betreiben will oder die halt aus anderen Gründen veräußert werden. Ja. Also da gibt es einen Markt dafür tatsächlich. Und du kannst auch selber Wasserkraftwerke in Auftrag geben. Das Schwierige dabei ist halt nur die ganzen rechtlichen Dinge. Du brauchst ja das Wasserrecht natürlich auf einem Fluss. Du musst halt, ja, das bisschen komplizierter, ja.
Und da ein bisschen anderes Personal als im Rechenzentrum, oder?
Das ist korrekt, aber also diese Anlagen laufen üblicherweise vollautomatisch und da hast du relativ wenig Personal davon. Das gibt natürlich überall eine Person, die sich halt um die Anlage kümmert, weil gerade bei Überschwemmungsereignissen oder wenn halt Unwetter sind oder so, muss natürlich vor Ort jemand was machen oder kontrollieren. Aber die Anlagen laufen grundsätzlich autark, sind auch stark gemonitort von extern. Das heißt, wir kriegen die ganzen Daten rein, Turbinendrehzahl, aktuell generierte Kilowattstunden. Also jeder, der zu Hause einen Wechselrichter hat mit Photovoltaik, kennt diese Messwerte ja eh, die man da reinkriegt. Bei einem Wasserkraftwerk ist es halt noch einmal ein bisschen massiver, weil da hört man, spürt man was. Bei einer Photovoltaik ist summt vielleicht ein bisschen leer.
Wann habt ihr denn nochmal gestartet, hast du
gesagt? Letztes Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, oder ja, Ende vorletzten Jahres haben wir damit begonnen, ja.
Und dann ist gleich das zweite dazu gekommen.
Gleich nicht, aber mit ein bisschen Verzögerung, ja. Jetzt hast du mal geschaut, wie fühlt sich das überhaupt an, so ein Wasserkraftwerk zu betreiben. Wie gesagt, unser Strombedarf in Wien ist mehr als 600 Kilowatt. Mehr 600 Kilowattstunden. Das heißt, wir haben gewusst, das wird nicht reichen. Vor allem, es fließt ja nicht immer gleich viel Wasser. Das ist halt auch so ein Thema. Ja. Und wenn du tatsächlich irgendeinen Impact hast, also irgendeine Überschwemmung oder so, dann musst du das Kraftwerk auch ausschalten. Also das ist schon das nächste Thema. Also du kannst nicht darauf verlassen, dass das wirklich immer fließt. Ja. Und das war vor allem auch interessant zu sehen, wie kriegen wir den Strom vom Kraftwerk ins Rechenzentrum quasi. Ja. Weil dafür musst du ja quasi fast Stromprovider werden. Ja.
Aber wie kriegt man? Ja.
Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Einerseits kannst du natürlich einfach hergehen und sagen, das sind zwar komplett unterschiedliche Dinge. Das heißt, du hast das Wasserkraftwerk oder den nachhaltigen erzeugten Strom und verkaufst den an der Börse oder halt an irgendeinen Provider. Kannst du machen. Beim aktuellen Strompreis ist momentan eh relativ gut. Das heißt, du kriegst halt im Durchschnitt, würde man sagen, 10 Cent pro Tag für die Kilowattstunde, die du verkaufen kannst, je nach Tageszeit, zu den Spitzenzeiten mehr. Teilweise ist es halt so, dass genau dann, wenn die Leute halt viel brauchen, so frühmorgens 8, 9 Uhr, abends 20, 21 Uhr, hast du immer so Spitzen. Schaut das so aus wie die San Francisco Bridge, üblicherweise so der Tagesverlauf. Ja. Da kannst du mit Wasserkraftwerk super Geld erzeugen. Und auf der anderen Seite brauchst du halt einen Vertrag, wo du es günstig einkaufst. Und wenn man davon ausgeht, dass du zum Beispiel den Strom an der Börse beziehst und den Strom an die Börse verkaufst, ist es ja quasi ein Nullsummenspiel. Solange der Strompreis nicht negativ ist. Wenn der Strompreis negativ ist, hast du ein Problem. Weil im kleinen Umfeld, wenn du jetzt eine 10 kW Peak Photovoltaikanlage am Dach montiert hast und der Strom minus 10 Cent hat, ist das wurscht. Ja. Wenn du aber mit 2 Megawatt reinfährst bei minus 10 Cent pro Kilowattstunde, ist das ein Problem. Das heißt, du brauchst auch Steuerung, die dann zum Beispiel die Turbinen, so blöd es auch Kind, ausschaltet, weil wir dürfen dann zu dem Zeitpunkt davor keinen Strom produzieren, weil wir würden dann drauf zahlen. Ja. Das ist ein bisschen so das Thema. Ja, da gibt es verschiedene Strategien, die man das angehen kann. Und wir sind da gerade noch ein bisschen in der Findungsphase. Wir haben auf alle Fälle einmal gedacht, wir werden das ein bisschen größer denken und haben die Anexia Energy GmbH gegründet, die sich halt rein um diesen Energiebedarf der Gruppe kümmern wird mit allen möglichen Zukunftsvisionen, die es da gibt. Also wir wollen da auch eben viel mehr noch Photovoltaikparks und erneuerbare Energie, Windräder, Windpark dann auch noch rein integrieren und halt auch schauen, dass wir es schaffen mit unseren eigenen Rechenzentren beziehungsweise auch mit denen, wo wir eingebietet sind, vielleicht Stromlieferverträge auszuhandeln. Ja. Da sollte vielleicht sogar irgendeine Interaction oder Atlas Edge oder wie auch immer sie heißen, dann von uns zum Beispiel den Strom kauft. Ja. Was ja natürlich für die auch super ist, weil die müssen ja auch belegen, dass sie grünen Strom zukaufen. Das ist dann schon ganz interessant.
Müssen sie, sollten sie, und es ist aber noch kein Standard.
Also nein, ich nicht, ja.
Als Quorum sind selber eingemietet mit unserer kleinen Infrastruktur und es ist ein großer Provider in Wien, der da nicht sagen kann, wie viel grüner Anteil drin ist. Und wir selbst uns aber auferlegen wollen, wir sind jetzt nicht verpflichtet, aber wir wollen das einfach tun. Da im Reporting, der Alex Parall, unser Geschäftsführer, hat sich da jetzt selber zum Sustainability-Experten ausbilden lassen, weil wir sagen, wir müssen das, weil wir auch Teil der Lieferkette irgendwo für die Zukunft machen. Aber es kann das Standard nicht recht, das Rechenzentrum uns diese Werte liefern.
Wo absolut. Ja.
Also das ist nicht Standard und da so weiterzudenken.
Und da reden wir von Österreich.
Da reden
also wir reden jetzt nicht von Südamerika oder wir reden mal nicht von, weiß ich nicht, Serbien. Also das sind ganz andere Größenordnungen. Also die Probleme, die quasi wir jetzt in Europa haben, ja, das sind ganz andere Probleme, als jetzt jemand in Indien hat. Ja. Also in Indien nachhaltigen Strom zu kriegen, ist deutlich schwieriger als beispielsweise jetzt in Österreich.
Aber das an so Sachen setzt ihr auch dran. Ihr macht euch Gedanken, wie in Indien nachhaltigen Strom bekommt.
Richtig, ja.
Wow, okay.
Also wir haben halt einfach das, ich würde jetzt nicht sagen Problem, aber wir haben die Herausforderung beziehungsweise auch den Wunsch, dass das, was wir machen, so nachhaltig wie möglich halt funktioniert. Und die Kunden fordern das auch ein. Also wenn wir es nicht schaffen, an einem Standort grünen Strom einzukaufen, dann müssen die Kunden halt dafür diese Zertifikate zur Kompensierung kaufen. Das sind halt Mehrkosten, die der Kunde in irgendeiner Art und Weise tragen muss, weil die brauchen das ja auch wieder. Ja. Die müssen das halt auch nachweisen in ihrem ESG-Reporting. Das heißt, im Idealfall hast du nachhaltigen Strom und im Idealfall ist das ehrlich produzierter nachhaltiger Strom.
Ja. Du hast das ja schon angesprochen und du in unserer letzten Episode auch. Es geht rein bis in eine virtuelle Maschine, dass du eben diese Daten lieferst.
Genau.
Das habt ihr alles selber geschrieben als Software, um diese Reports zu liefern?
Genau, also es ist relativ komplex, das muss man sich nochmal vorstellen. Wenn du jetzt ein verteiltes System hast, also angenommen, du hättest ein Hyper-Converged-System oder halt einen einzelnen Hypervisor, wo quasi Festplatten und CPU alles in einem Ding drin ist, ja, der braucht zum Beispiel 400 Watt. Da drauf laufen 10 virtuelle Maschinen, dann könnte man es theoretisch sagen, jede Maschine braucht 40 Watt. Soweit die Überlegung. Ja, dann hast du aber noch keine Lüftungskosten oder Klimakosten quasi mit dabei. Das heißt, die müsstest du anteilsmäßig auch noch dazu rechnen. Und dann hast du ja auch noch andere Dinge, die quasi CO2 emittieren, weil der Betrieb von diesem System, die Dienstleistung dafür benötigt ja natürlich auch CO2. Die Switches verursachen quasi auch noch einen gewissen Strombedarf. Also das wird immer relativ komplex, oder ist relativ komplex, das wirklich alles mit zu berücksichtigen. Und dann ist es auch noch unfair zu sagen, die VM, die 16 CPUs hat und was nicht, ständig Vollgas läuft, gleich zu bewerten, als die VM mit einer CPU, die nichts tut. Ja. Also du musst quasi diese Metriken, Ausnutzung und so, das musst du ausrechnen mit dem Algorithmus hinterlegen und schauen, dass du zu vernünftigen, realen Werten kommst. Und das war ein relativ interessantes Projekt, weil wir halt auch über unsere Installed Base hin, also auch von der NetApp zum Beispiel, von den darunterliegenden Storage-Systemen, sowohl als auch von den Hypervisor-Hosts als auch von der Virtualisierungssoftware, diese Metriken gezogen haben und versucht haben, halt diese Gesamtwerte, die wir konsumieren, tatsächlich aufzudröseln auf einen Wattverbrauch. Also wie viel Watt braucht das NFS-Volume, wo die VMs drauf liegen? Und das ist halt ein spannendes Thema, nicht? Also, weil das sind natürlich immer nur Näherungswerte, ist schon klar, ja. Also was verursacht den Strombedarf bei einer NetApp zum Beispiel? Sind es die IOPS? Ist es die Größe?
Das wird eine Mischung sein, oder?
Das ist eine Mischung, weil ich
brauche dahinter haben.
Genau, ich brauche mehr Speichermedien dafür, dass ich es ablegen kann. Also jedes Speichermedium verursacht quasi Strom. Die Zugriffe verursachen CPU, die CPU erzeugt Wärme. Das ist ein komplexes Thema. Und wir haben da das Glück, dass wir halt auch als Teil der Anexia-Gruppe wirklich kluge Köpfe haben, die mathematisch da deutlich begabter sind als ich. Also ich kann das nicht einmal erklären, wie diese Algorithmen da tatsächlich funktionieren im Hintergrund. Aber es ist ein sehr komplexes mathematisches Problem, das zu lösen. Und da haben die uns intern in der Gruppe unterstützt.
Cool. Das heißt, ihr habt eine Truppe von Mathematik-Genies, die
genau
für euch weiter.
Korrekt.
Und ihr habt da dann ein fertiges Dashboard, wo der Kunde dann zum Beispiel das auch sieht, pro VM oder so?
Genau, also wir haben eben in unserer Anexa Engine, das ist unser Cloud-Management-Portal, da kann der Kunde für seine virtuellen Systeme die verbrauchten, also die Performance-Metriken auslesen, also andererseits natürlich, wie viel CPU braucht das Ding gerade, wie viel RAM braucht das Ding gerade, aber auch wie viel Strom verursacht das Ding jetzt in dieser Sekunde, also so gut es geht, das halt ausgerechnet, ja, und dann auch natürlich über einen längeren Zeitraum, dass man es dann halt entsprechend reporten kann. Und die großen Kunden bei uns, die es halt wirklich brauchen, die gehen halt einmal im Monat rein, laden sich diesen Stromreport quasi für ihre Installed Base raus, kriegen es gefiltert auf den Rechenzentrumsstandort und können das dann für ihre Reportings verwenden. Das ist auch übrigens einer von den Punkten, warum wir generell so viele Rechenzentrumsstandorte jetzt auch haben, ja, weil wir haben sehr viele Kunden, die müssen halt nah an ihren Kunden sein. Also die müssen überall weltweit verteilt sein. Und wenn die jetzt 50 verschiedene Provider haben, dann frage ich mal, wie kompliziert das ist, quasi von diesen 50 unterschiedlichen Providern kriegst du im Idealfall vielleicht sogar von jedem wirklich so einen Stromreport, von den meisten kriegst du das gar nicht. Und dann musst du den noch aus unterschiedlichen Quellformaten in ein Zielformat übersetzen. Und das ist halt einer von unseren USPs, dass wir sagen, wir haben überall der gleiche Ansprechpartner, überall die gleiche Software, du kriegst einen zentralen Report für alles, was du brauchst. Und das macht es halt schon deutlich einfacher für die Kunden.
Und seht ihr, dass das von den Kunden auch gesehen wird als Marktvorteil von euch?
Ja, also die Kunden, die sich mit dem Thema ohne uns beschäftigt haben, die merken natürlich, dass es jetzt deutlich einfacher ist. Ja. Wenn du mit dem Thema noch nie eine Berührung gehabt hast, dann nimmst du das entweder als gegeben hin oder du kennst das Problem gar nicht, weil du es vielleicht gar nicht reporten musst. Ja. Und das wird halt jetzt mit diesem ganzen Lieferkettengesetz und so wird es halt immer mehr, dass die Kunden das reporten müssen und deswegen glaube ich, dass das halt über die Zeit dann auch für mehr Kunden relevant wird. Hm.
Reporten müssen und wie du vorher gesagt hast, aus der Optimierung heraus muss ich mal wissen, wo ich überhaupt stehe. Also ja, ich kann halt gar nichts tun, wenn ich keine Daten habe. Also im Grunde geht es einfach darum, einmal messen zu können.
Wir haben jetzt auch noch nicht über die ökonomischen Aspekte gesprochen, ja, weil ich meine, das ist jetzt das eine ist das Umweltschutzthema, das andere natürlich auch das Thema mit, wie kann ich so effizient wie möglich meine Dienstleistung erbringen und auch natürlich meine Marge erhöhen, weil am Ende des Tages sind wir halt ein fokussiertes Unternehmen. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir so günstig wie möglich produzieren. Und wenn wir jetzt nicht unbedingt für einen teuren Strom zahlen, ja, und wenn ich zusätzlich nachhaltig produzierten Strom nehmen kann, der auch günstig ist, ist das natürlich eine Win-Win-Situation für alle. Ja.
Ich glaube, das, was wir ein bisschen schon das letzte Jahr gelernt haben, es muss beides stimmen. Wenn es nicht einen ökonomischen Anreiz gibt, dann wird der rein grüne Ansatz, also ist nur der Gedanke, nachhaltig zu sein, meistens zu wenig. Also es muss beides passen, damit man eigentlich wirklich in die Umsetzung kommt.
Absolut, ja.
Wenn wir das im letzten Jahr gehabt haben mit der Abwärme vom Rechenzentrum, dass man die irgendwie in einen Kreislauf hineinbringt, habt ihr euch über das schon mal Gedanken gemacht? Ist das was eurer Sicht Sinn macht, finde?
Also das geht ja nur, wenn du das Rechenzentrum selber baust. Also wenn du quasi daneben halt Möglichkeiten hast. Wir sind nicht Infrastrukturbesitzer von den Rechenzentren, in denen wir drin sind, außer bei einem einzigen. Da sind wir halt quasi für Lüftung, Klima und so weiter verantwortlich. Wir planen jetzt aber 1 bis 2 Projekte, wo wir tatsächlich selbst Rechenzentren bauen werden. Eines wird quasi Teil von unserem neuen Headquarter in Klagenfurt sein. Und da werden wir natürlich genau diese Dinge mitnehmen. Also dass wir mit der Abwärme vom Rechenzentrum dann unsere Büroflächen heizen werden und auch kühlen werden und dass wir halt auch mit der zum Beispiel im Büro produzierten Photovoltaikenergie, die wir halt auf den Dächern dort haben, natürlich auch einen Teil direkt ins Rechenzentrum einspeisen werden.
Mhm. Und jetzt habt ihr da die 2 Wasserkraftwerke und die Photovoltaik. Gibt es da noch andere Überlegungen? Kühltechnologien, Wasserkühlung, irgendwas, was man vielleicht im Rechenzentrum noch machen kann, wo man sagt, das passt in dieses Thema dann hinein und das ist was, wo es ja in der Zukunft hinschaut.
Also du hast diesen Optimierungsschieberegler, wenn du so möchtest, kannst du ja von 0 auf 100 schieben, wie du möchtest. Ja. Und irgendwann einmal gibt es halt einen Punkt, wo es halt einfach irrsinnig teuer wird für irrsinnig wenig Nutzen. Ja. Mhm. Und wir haben natürlich jetzt begonnen, damit effizientere Hardware einzusetzen. Also es macht keinen Sinn heutzutage, am Beispiel, ja, wenn man, jeder weiß, All-Flash ist ein Thema, ich kann mit All-Flash deutlich mehr speichern, als ich vorher mit den drehenden Spindeln habe ablegen können. Und es gibt halt so schöne Beispiele, wir haben ein ganzes Rack voll mit 15K SAS-Drives gehabt. Das haben wir auf irgendwie 4 HE SSDs zusammengedampft und ist besser als vorher. Also das verursacht natürlich einmal deutlich geringere Stromaufnahme und deutlich geringere Wärmeentwicklung. Das ist einmal einer von den Punkten. Also zu schauen, das alte Zeug, wenn es nicht mehr wirtschaftlich ist, rauszukriegen oder auf neue Technologien zu migrieren. Ja. Das zweite ist dann zu schauen, dass wenn man es halt macht, dass man es trotzdem irgendwie effizient oder zumindest intelligent macht. Das heißt, wir haben sehr viel Kaltgang-Einhausungen gebaut im Rechenzentrum. Das bedeutet, dass halt die Abwärme besser abgeführt werden kann und dass du die Energie besser nutzt für die Kühlung in diesem Bereich und dass halt weniger verloren geht. Das ist ein Thema. Wir nutzen sehr viel Free Cooling. Das heißt, wenn die Außentemperaturen entsprechend niedrig sind, dann schalten wir die Klimakompressoren gar nicht ein, sondern nutzen quasi wirklich die Umwärme für die Kühlung des Rechenzentrums. Das reicht üblicherweise auch aus. Ja. Also solche Themen kann man schon angehen. Über Wasserkühlung konkret haben wir uns jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ja. Ist aber sicher auch ein interessantes Thema, das man sich anschauen könnte in Zukunft.
Ich glaube, Projekte, wie man jetzt die letzten anderthalb Stunden gehört hat, habt ihr genug. Also man kann ja auch nicht alles gleichzeitig machen. Ich glaube, das ist auch die Challenge bei so einem Unternehmen, das in so vielen eigentlich Schwerpunkten unterwegs ist, wie man da auch nachhaltig das Ganze weiterentwickelt, ohne dass das irgendwie ins Struggling kommt.
Vor allem, unser Fokus ist ja auch nicht der Rechenzentrumsbetrieb. Also genau. Rechenzentrum ist für uns ein Mittel zum Zweck. Ja. Also das heißt, ab einem gewissen Optimierungsgrad ist das für uns voll okay. Da muss ich da nicht tiefer reinsteigen.
Naja, man setzt sich schon tief drinnen. Also sich Gedanken zu machen, selber den grünen Strom zu produzieren, das ist schon mal eine gewisse Tiefe. Ja. Haben wir noch was mich interessiert, wenn wir schon in Klagenfurt sind?
Ja, kurz in der Pause haben wir über ein interessantes Thema gesprochen, weil du hast ja Mathematiker angesprochen und die Optimierung, die man insgesamt bis zum Ende durchführen kann. Ist es so, dass ihr da einen interessanten Geschäftszweig aufgemacht habt, wo die auch wieder zum Einsatz gekommen sind und die sich auch wiederum um die Optimierung kümmern? Und da geht es um Mikromobilität.
Genau.
Kannst du da kurz nochmal erklären, um was da geht? Also ich finde das echt ein interessantes Thema.
Ja, im Prinzip ist es einfach ein Routenoptimierungsproblem, also ein rein mathematisches Problem. Also was Mikromobilität ist, etwas, das, sagen wir mal, der Standard-Wiener jetzt nicht kennt, das Problem. Ja, also wenn man gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln versorgt ist, hat man nicht so das Problem. Da jetzt vor allem bei uns in Kärnten, also im ländlicheren Bereich, fährt vielleicht zweimal am Tag der Bus, einmal in der Früh in die Stadt, ja, und mit Stadt meine ich jetzt sowas wie Villach oder Klagenfurt, ja, nicht lachen bitte, und einmal am Abend fährt er wieder zurück. Das waren deine Möglichkeiten. Ja. Das heißt, wenn du jetzt durch den ganzen Rückgang von zum Beispiel den Einzelhandelsunternehmen aus den ländlichen Gebieten jetzt eine Backe Milch brauchst, ja, dann kannst du das als jemand, der kein Auto hat, schwer erledigen. Das heißt, du brauchst irgendwie die Möglichkeit, da jetzt irgendwo hinzukommen. Und das ist halt der Bereich, wo es so Mikromobilitätslösungen quasi gepumpt haben über die letzten Jahre. Das kann man sich so vorstellen, wie gibt es halt unterschiedliche Ausprägungen. Da gibt es zum Beispiel das Go-Mobil, wo halt meistens Pensionisten oder halt andere Leute freiwillig oder halt ehrenamtlich oder teilweise halt auch bezahlt einen Fahrdienst anbieten. Ja. Und den kann ich anrufen oder den kann ich über eine Website bestellen. Der kommt mir dann bei mir daheim vor der Haustür holen, muss ich nicht zu irgendeiner Haltestelle gehen. Oder man trifft sich quasi im Ortskern oder wo auch immer. Da werden dann gleichzeitig vielleicht 3 Personen abgeholt und die werden in die Stadt gebracht. Und das sind halt so Themen, die halt super sind, weil einerseits sorge ich da dafür auch für Nachhaltigkeit, dass nicht jeder alleinig mit dem Auto fährt, sondern es fahren irgendwie 3 Leute gleichzeitig mit einem Auto, schon einmal besser als 3x1. Ja. Und ich habe halt auch das Thema mit der Optimierung. Also wie kann ich jetzt verschiedenste Requests, die jetzt aus diesen ländlichen Gebieten kommen, aus der gleichen Gegend, so optimiert abfackeln, dass ich halt im Idealfall mit einer Tour so viele Leute wie möglich abholen und abliefern kann. Und die Touren sind ja nicht fix vorgegeben, weil das ist ja kein Bus, der halt immer die gleichen Haltestellen anfährt. Da braucht es halt eine gewisse Optimierungs- oder Routenplanungslogik. Und das hat halt bei uns das Team an Mathematikern quasi betreibt und daraus oder entwickelt und daraus halt ein eigenes Projekt quasi generiert, das Anixia Drive oder die Mikromobilität as a Service quasi, mit der man genau sowas abbilden kann. Und da gibt es jetzt schon einige eben auch Unternehmen in Kärnten, die genau auf diesen Zug aufgesprungen sind und diese Lösung von uns einsetzen, um halt nachhaltig Personen zu transportieren.
Ja. Jetzt hast du jetzt von Kärnten und Klagenfurt das ländliche Gebiet da. Jetzt haben wir aber in der ersten Episode von 100 Standorte weltweit, heute hast du gesagt, grüne Energie global gedacht. Wie denkt ihr das Thema? Nämlich ein bisschen ihr denkt es größer, das haben wir verstanden. Das heißt, auch das Thema, nehmen wir an, denkt ihr nicht nur für Kärnten und die Regionen drumherum. Was gibt es da an Vision oder Gedanke in diesem Bereich größer zu tun?
Also du hast halt ab dem Zeitpunkt, wo du sowas wie nachhaltige Energie in anderen Ländern produzieren willst, musst du dir auch mit den dortigen Regularien und Gesetzen beschäftigen. Und das ist halt sehr kompliziert. Das heißt, du hast halt die Einstiegshürde ist halt relativ hoch zu sagen, ich möchte jetzt nachhaltige Energie in Deutschland zu produzieren. Als Beispiel ist jetzt relativ einfach, gleicher Sprachraum und so, das kriegt man irgendwie hin. Ja. Aber eine Photovoltaikanlage in Indien irgendwo zu betreiben, ist wahrscheinlich schon wieder andere Größenordnung. Also das müsste man sich halt dann anschauen, wohin das geht. Unser Plan ist jetzt zumindest einmal für die europäischen Standorte oder für alles, was in der Dachregion ist, da irgendwie zu schauen, dass wir eben die Produktion von unserem nachhaltigen Strom nach oben fahren und eben vielleicht auch Lieferverträge für unsere eigenen Rechenzentren aushandeln, beziehungsweise für die, wo wir eingemietet sind. Das ist schon einmal viel wert, weil, wie das vorher eh gesagt hast, auch viele Platzhirschen da bei uns haben noch ein Thema mit, wo kriegen sie grünen Strom her. Also da kann man schon was zu dem Mix beitragen. Ja, mal schauen, also wie sich das entwickelt.
Was meine Frage eigentlich, wo ich hin wollte, ist das Mobility-Thema. Wie denkt ihr das größer? Weil das trifft ja nicht nur die Region.
Na, überhaupt nicht, ja. Aber
also bei dem Gedanken, wie ich verstehe, dass ihr immer sichtlich ein bisschen größer denkt, gibt es da auch schon Gedanken, dieses Thema größer zu machen und nicht nur in der Region Klagenfurt?
Ja, also wir wollen kein zweites Uber werden oder so. Also das ist überhaupt
nicht gleich so groß.
Na, das ist überhaupt nicht das Thema. Aber also da muss man halt auch schauen, wo sich das hinentwickelt. Das ist halt, ich würde mal so sagen, wenn du diesen Baustein hast, also du hast eine Mikromobilitätslösung, die ja de facto nur eine Optimierungsweg löst. Wenn du das hast, kannst du das halt vielfältig einsetzen. Du kannst das einsetzen für den Transport. Also wir haben sehr viel internationale Logistik, weil du musst dir diese Standorte natürlich auch irgendwo beliefern. Ja? Dann hast du Rückläufe aus dem Standort. Das musst du irgendwie optimieren. Du optimierst vielleicht eben nicht nur die Mikromobilität im Sinne von irgendwelchen Bussen, die irgendwelche Leute abholen. Du kannst das auch so wie für den Güterverkehr nutzen. Du kannst das eben für generelle Logistik-Themen irgendwo nutzen. Also da gibt es schon Synergien oder Synergieeffekte, die wir versuchen auszunutzen, also innerhalb der Gruppe und natürlich auch Probleme, die wir dann gemeinsam für unsere Kunden versuchen, mit dieser Lösung zu lösen.
Ihr denkt immer vernetzt und immer...
Es ist alles verflochten.
Ja, aber die Challenge ist, glaube ich, das immer gemeinsam zu denken. Das finde ich einfach super, dass ihr da mehrere Perspektiven mit einbringt und schaust, dass ihr gemeinsam in die Zukunft denkt.
Wann kommt das dritte Wasserkraftwerk?
Also unklar. Also es gibt natürlich, sagen wir so, wenn es ein gutes Angebot gibt, ne, das natürlich auch wirtschaftlich interessant ist, dann würden wir da auf alle Fälle zuschlagen, also quasi fast umgeschaut. Also wenn da jemand zuhört, der uns zu verkaufen hat, bitte meldet euch.
Mein Aufruf.
Weil es ist de facto wirtschaftlich total interessant, weil man einerseits reduziert man das Risiko von erhöhten Strompreisen, weil man hat halt quasi einen Kredit mit einer fixen Laufzeit, den man halt aufnimmt, mit einer fixen Zinsrate für quasi generierte Kilowattstundenproduktion. Und das dividierst du dir durch die 30 Jahre Laufzeit, die so ein Kraftwerk hat, und dann kommst du auf einen Kilowattstundenpreis. Und der ist es. Egal, was in der Welt passiert. Jetzt abgesehen von natürlich irgendwelchen Regulatoren, wo vielleicht jetzt irgendwelche Netzbetreibergebühren dazukommen oder so, ja. Das ist natürlich nur ein Unsicherheitsfaktor. Aber rein grundsätzlich kannst du damit halt super planen. Und eigentlich konvertierst du OPEX-Kosten auf CAPEX-Kosten, ja, mit dem Kauf von so einem Kraftwerk. Das macht halt immer Sinn, wenn du es selber abnehmen kannst.
Wir haben da so viel Wissen vor uns sitzen. Das ist mein Hirn sprudelt.
Ich finde es sehr spannend, eben wie sie das Ganze angeht. Ich finde es auch interessant, dass du da eben auch vor allem im Rechenzentrum jetzt die NetApp da wirklich als auch Enabler in dem Bereich siehst, eben mit dem Reduzieren im Rechenzentrum Stromverbrauch, mit den Efficiency-Möglichkeiten, die das System bietet, und dass ihr das auch wirklich bepreisen könnt dann und in dem ESG-Reporting da mit aufnehmen könnt.
Natürlich, ja, das Wasserkraftwerk, muss man überlegen.
Für den Privatgebrauch auch sinnvoll ist. Ich glaube, da muss ich ein größeres Anwesen anschaffen.
Ich kann abschließend nur sagen, danke, dass du uns diesen Einblick gibst, weil ich hoffe, dass das einfach viele Leute hören und damit auch ein bisschen ins Denken kommen, weil es braucht immer Vorbilder, die irgendwie vorangehen, die diese ersten Erfahrungen machen, so wie du uns in der ersten Episode geschildert hast, das Thema des Hypervisor-Tausches. Ich habe so Dinge gemacht, wo jeder oder viele einfach sagen, kann ich das machen, kann ich das durchziehen, und es braucht aber immer die vorangehen und einmal schauen, wo man hinkommen kann, und dann gingen andere eh noch. Das heißt, einfach diese Rolle da voranzugehen und das auch zu teilen, finde ich einfach eine super coole Möglichkeit, die ihr uns da gebt. Und kann mich nur bedanken fürs Mitmachen, fürs Teilen, für die Offenheit auch. Also ich glaube, ja, viele Insights auch mitgeben.
Gerne. Bin der Dankbar dafür, dass unsere Geschäftsführung uns die Möglichkeit gibt, solche Wege zu gehen.
Ja.
Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man also
nicht, ne?
an solche Projekte machen kann. Weil, wie gesagt, man kann sein Berufsleben damit verbringen, ständig das Gleiche zu tun, oder man kann eben solche Projekte in der Größenordnung machen. Ja. Und das halt quasi als, ich habe als System Engineer angefangen, ja, und inzwischen beschäftige ich mich auch mit Kraftwerken und
yeah.
Das ist schon cool, ja. Und
die absolut.
Sind noch irgendwo in der IT, ja. Und das ist einfach dieses breite Spektrum, das man hat, da zu verwenden, um für alle irgendwie was Nachhaltiges zu schaffen. Also jetzt nicht nur nachhaltig im Umweltsinne. Das ist schon eine sehr interessante Herausforderung, ein großes Vertrauen, das wir da quasi entgegengebracht kriegen. Und muss man da schon auch mal lobend erwähnen.
Super. Vielen Dank.
Ja, dann Dankeschön. Damit sind wir am Ende von dieser Folge. Wir sagen einen schönen guten Morgen, guten Mittag oder einen schönen Abend, je nachdem, wann Sie das Ganze hört. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn Sie auftritt bei Datengeflüster.
Seid's jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at. Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.